Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Quanto ti fermi?
Non lo so, ancora per poco.
Zwei einsame Menschen auf ihrer Flucht vor der Einsamkeit. Damit beschäftigt sich ein neuer Film aus der Schweiz, Chronophobia. Und mit der Hauptdarstellerin spreche ich gleich, mit Sabine Timoteo. Chronophobia, das ist ein Debütfilm aus der Schweiz, der auf verschiedenen Festivals lief, unter anderem beim Max-Ophüls-Preis, wo er im letzten Jahr gleich zwei Preise bekam, nämlich den Preis für die beste Regie und für das beste Drehbuch. Jetzt kommt er bei uns ins Kino. In dem poetischen Film von Francesco Rizzi geht es um einen mysteriösen, einsamen Mann, Privatdetektiv von Beruf, und eine Frau, die vor kurzem ihren Mann verloren hat und nun allein in einem großen Haus wohnt. Der Privatdetektiv beobachtet die Frau aus seinem Lieferwagen heraus und lange ist unklar, warum er das eigentlich tut. Irgendwann begegnen sich die beiden und was da genau passiert, darüber unter anderem spreche ich mit der Hauptdarstellerin von Chronophobia, mit Sabine Timoteo, die in einem Studio des Schweizer Rundfunks in Bern ist. Guten Tag, Frau Timoteo.
Guten Tag.
Ihre Figur Anna und der geheimnisvolle, eigenbrötlerische Mann Suta, sagte ich ja, begegnen sich. Genauer gesagt, Anna steigt eines Tages in seinen Lieferwagen auf der Flucht vor den wohlmeinenden Eltern, die plötzlich vor ihrer Tür stehen. Warum tut sie das? Warum steigt sie ein? Dieses Beobachten aus dem Lieferwagen heraus hätte ja vielen Menschen Angst eingeflößt.
Ja, richtig. Aber offenbar entscheidet sie sich dafür, ins Fremde zu gehen, anstatt das Altbekannte zu konfrontieren. Also so sehe ich das. Und deshalb entscheidet sie sich dafür. Gegen die Eltern quasi und gegen das Trauma, gegen die Konfrontation mit dem Trauma.
Und sie scheint sich dann in dem Lieferwagen ja auch relativ wohl zu fühlen, weil sie auch Schlafstörungen hat, wie sich herausstellt, und dann ganz prima da einschlafen kann. Die beiden begegnen sich dann immer wieder und ja, dieser Suta ist ein bisschen so ein Mann ohne Eigenschaften. Er schlüpft in verschiedene Rollen. In seinem Beruf überprüft er bei Angestellten, ob sie ihren Rollenvorgaben im Beruf gerecht werden, etwa im Kaufhaus oder in der Bank. Für Anna schlüpft er dann irgendwann in die Rolle ihres verstorbenen Ehemannes.
Nicht zu viel verraten.
Okay.
aber das ist natürlich schon so. Und sie zwingt ihn ja auch allmählich dahin. Das ist ja auch das, was sie dann fasziniert an dieser, wie nennt man das? Ich habe jetzt zwei Wochen lang nur Französisch gesprochen, deshalb holpert es ein bisschen. Entschuldigung. An dieser Beziehung, genau. Weil sie ja eigentlich gar keine Beziehung möchte. Und sie projiziert. Und der Suta ist natürlich gefundenes Fressen für sie, weil er es zulässt, dass sie was auch immer in ihn rein projiziert.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie würden Sie diese Beziehung beschreiben, die sich da so zart entwickelt zwischen den beiden?
Es ist eher ein Geschäft. Ich sehe das als ein Abkommen zwischen zwei Menschen, mehr als eine Beziehung. Da müsste man das Wort Beziehung nochmal definieren vielleicht. Nein, aber ich glaube, es ist ein Abkommen. Er gibt ihr was, was sie braucht, und sie gibt ihm auch was, was er braucht. Aber ich glaube, die wirkliche Begegnung könnte dann erst am Ende des Films stattfinden.
Also Emotionen spielen da keine Rolle?
Doch, aber sind eher Projektionen, sind Emotionen, die durch oder dank Projektionen entstehen. Es geht nicht um ihn als Mensch.
Der Film heißt ja Chronophobia.
Und Chronophobia.
Chronophobia.
Genau. Ja.
Im Deutschen Chronophobie. Das ist die Angst davor, dass die Zeit zu schnell vergeht, also dass die Ereignisse zu schnell vorüberziehen. Inwieweit spielt es auch eine Rolle für Ihre Figur Anna, die in gewisser Weise auch ein bisschen aus der Zeit gefallen wird oder zumindest nicht im Hier und Jetzt?
Bei ihr ist es eher so, dass sie nicht loslassen kann. Also sie ist wie gefangen in ihrem Haus, aber auch im Trauma, also in diesem Zeitraum des Traumas, und kommt dann nicht mehr raus. Und sie gefriert. Und ich habe so das Gefühl, dass mit dem Suta sie allmählich auftaut. Aber das ist natürlich schmerzhaft. Und da hat sie ihre Mechanismen, sich dagegen zu wehren. Und kehrt lieber wieder ins Tiefgefrierfach, anstatt sich auftauen zu lassen.
Als Schauspielerin in dieses Tiefgefrierfach zu gehen, stelle ich mir auch jetzt nicht nur einfach vor. Wie sind Sie eigentlich vorgegangen, sich diese Figur zu erarbeiten?
Also erstens war das totale Vertrauen von Francesco Rizzi da. Und dann war es so, dass wir uns entschieden haben, der Schauspieler Vinicio Marchioni und ich, dass wir uns da in echt nicht wirklich begegnen. Wir haben uns privat zweimal getroffen und ansonsten kaum zusammen gesprochen, eigentlich während der ganzen Arbeit. Wir haben wie parallel gearbeitet, wie diese Figuren eben auch. Die leben ja parallel und doch manchmal in selben Räumlichkeiten, aber kommen nie wirklich zusammen.
Ja, dadurch hat es auch eine sehr schwebende Atmosphäre und eigentlich auch, frage ich mich, welche Rolle der Ort, die Schweiz, dabei spielt, die von den Bildern her auch so fast so ein geheimnisvoller, seltsamer, fast gesichtsloser Ort ist, in dem mal Italienisch gesprochen wird, dann Französisch, dann Schweizerdeutsch.
Es ist ja eine sehr atypische Schweiz, die man da sieht in den Bildern. Also wenn man die Bilder sieht, würde man nicht sagen, okay, oh, das ist, oh, ja genau, das erkenne ich jetzt, ist die Schweiz. Außer wenn man eben Schweizerdeutsch plötzlich hört oder so. Aber es sind, wie Sie genau richtig gesagt haben, sind so unpersönliche Orte eigentlich, sind so Räume mehr als so definierte Orte, so sehe ich das.
Genau. Ist es vielleicht aber auch ein anderes Bild von der Schweiz, wo eben Multilingualität ja auch Kern des Landes ist? Also oder anders gefragt, inwieweit ist es vielleicht auch eine Reflexion über Identität und Heimat?
Absolut. Kann man sehr gut so sehen.
Hat das beim Spielen auch eine Rolle gespielt oder ist das was, was dann die Zuschauer da hinein interpretieren?
Genau, ich würde sagen, ich habe das nicht gespielt. Das haben Sie jetzt im Film gesehen und das werden Zuschauer reinprojizieren und auch für sich finden und sehen, was ich sehr toll finde, weil Identität oder Nationalität Fragen sind, wo man sich tatsächlich also fragen muss, gibt es das überhaupt oder sind das nur Konzepte?
Sie haben in über 60 Filmen mitgespielt, mit Philipp Gröning gearbeitet, zuletzt bei Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, mit Dominik Graf, Christian Petzold, Matthias Glasner. Was hat Sie daran gereizt, mit Francesco Rizzi zu arbeiten, beziehungsweise mit einem Debütfilmregisseur, der noch nicht so viel Erfahrung hat wie die anderen, die ich eben aufgezählt habe?
Ich arbeite eigentlich mit Leuten, die mich interessieren, also egal wie viele Filme ich schon gemacht habe. Also so sehe ich das immer wieder und immer wieder neu. Ich spiele auch bei Kurzfilmen mit, wenn es mich interessiert. Und wenn die Welt, die da erzählt werden will oder die Fragen, die gestellt werden wollen, mich fesseln, dann mache ich mit. Ansonsten lasse ich es, genau. Und das hat nichts mit Bekanntheitsgrad oder mit Erfahrung oder was auch immer zu tun, sondern mit dem Inhalt und mit der Menschlichkeit.
Sie arbeiten viel in Frankreich, Italien, der Schweiz, aber eben auch sehr, sehr viel in Deutschland. Das ist ja nun ein Schweizer Film. Wie hat sich eigentlich das Filmschaffen in der Schweiz in den letzten Jahren entwickelt? Sind da mehr Rollen für Sie, die interessant sind? Wie beobachten Sie die Entwicklung?
Also ich kann einfach nur sagen, dass ich froh bin, dass ich in 5 Sprachen spielen kann. Ich könnte sonst davon nicht leben, ganz einfach. Also ich könnte unmöglich vom Schweizer Filmemachen leben. Ich überlebe damit, weil ich eben, wie Sie gesagt haben, europaweit arbeiten kann. Und ich bin jetzt zum 6. Mal wieder nominiert für den Schweizer Filmpreis. Das heißt, es gibt eine Gemeinschaft in der Schweiz, die meine Arbeit schätzt. Das heißt auch, dass ich regelmäßig immer wieder in der Schweiz arbeiten darf. Und eben sowohl auf Italienisch, Französisch, Schweizerdeutsch oder eben Hochdeutsch. Und das ist ganz toll, weil das ist ja in der Schweiz auch nicht gegeben, weil es da eben diesen Röschtigraben gibt, wo es quasi eine Grenze innerhalb des Landes gibt. Ja? Also eine Sprachgrenze, aber auch eine kulturelle Grenze, würde ich sagen. Und dass man da, wie ich das jetzt darf, überall aber einen Fuß drin hab, das ist eher selten. Und ich würde mir wünschen, dass es öfters für andere Kollegen auch vorkommen würde, ja? Weil das ja ein Reichtum ist.
Fühlen Sie sich denn in allen Sprachen gleich zu Hause? Macht es für Sie einen Unterschied, in welcher Sprache Sie arbeiten?
Ja, klar, das sind Welten. Eine Sprache ist eine Welt, ist eine Kultur, ist eine Art, den Mund zu bewegen, ist eine Art, im Körper zu sein oder im Kopf oder wie auch immer und zu spüren. Das ist für mich ein großes Reichtum, so weit reisen zu dürfen, dank der Sprachen. Aber zu Hause, wirklich zu Hause, fühle ich mich eigentlich, und wenn ich ganz ehrlich bin, in keiner, weil ich dreisprachig aufgewachsen bin. Meine Muttersprache ist tatsächlich Schweizerdeutsch, also Dialekt, Berndeutsch sogar. Die erste Sprache, die ich aber gesprochen habe, war Englisch.
Weil Sie in den USA gelebt haben.
Genau, und dann habe ich aber für Gröning Hochdeutsch lernen müssen, mir das quasi aneignen müssen. Und genau, nee, und als Kind war Französisch in der Schule, also in Lausanne, also in der französischen Schweiz. Also zuerst Schweizerdeutsch, dann Englisch, dann Französisch und dann kam Italienisch dazu und Spanisch dann. Genau, weil der Vater meiner Kinder Peruaner ist. Und somit, ja, viele Sprachen. Aber wo bin ich zu Hause? Ich bin halt immer wieder da zu Hause, wo ich was zu tun habe. So würde ich das sagen. Und ich eigne mir das wirklich an. Also ich habe jetzt eine Arbeit in München, da muss ich meinen Text, ich muss den Text ganz anders lernen, glaube ich, als jemand, der wirklich in Deutschland aufgewachsen ist und in der Sprache groß geworden ist. Ja, und ich muss den Text auch anders lernen, wenn ich jetzt im Wien Chronophobia das auf Italienisch, Entschuldigung, spreche, muss ich das auch nochmal ganz anders lernen als jemand, der das einfach kann, weil es eben, es kommt nicht
so
es
selbstverständlich kommt, wahrscheinlich, ne?
Es ist keine Selbstverständlichkeit. Mein Gehirn muss da irgendwelche Kurven nehmen und manchmal hapert es ein bisschen, je nachdem. Und je älter ich werde, desto ich ein bisschen weniger flexibel als früher halt.
In der italienischen Sprache können Sie Sabine Timoteo jetzt in dem Film Chronophobia sehen. Das ist der Debütfilm von Francesco Rizzi. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Timoteo.
Danke Ihnen.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Berndt stellt wieder drei neue Kinostarts vor und er beginnt mit einem wuchtigen Eifersuchtsdrama aus Island.
Man sieht ein Auto im Nebel durch die Weiten der isländischen Provinz fahren. Plötzlich kracht der Wagen in eine Kurve über die Leitplanke. Schon der Anfang von Weißer, weißer Tag irritiert mit diesem schockartig hereinbrechenden Unglück. Inke Mindyös Frau ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. Seitdem wohnt der Witwer alleine auf einem Gehöft. Scheinbar nicht freiwillig besucht der wohl seit damals beurlaubte Polizist eine Therapie.
Träumen Sie immer noch schlecht?
Nein.
Fühlen Sie sich einsam?
Nein.
Dem Wortkargen in Kimbindür sind die Fragen unangenehm. Aber er scheint ganz gut zurechtzukommen, kümmert sich liebevoll um seine Enkelin. Aber eines Tages entdeckt er Fotos, die seine Frau damals von einem anderen Mann gemacht hat und steigert sich in eine irrationale Eifersucht hinein. Als er wegen der Wetterverhältnisse per Skype mit dem Therapeuten sprechen muss, nerven ihn die Fragen so sehr, dass er explodiert. Kimindür reißt den Computer vom Tisch, aber man hört den Therapeuten weiterreden. Eine ziemlich komische Situation. Der isländische Regisseur Hlynur Pálmason erzählt lakonisch von einer psychischen Gratwanderung. Ingvar Sigurdsson spielt in Kimindür großartig mit einer wuchtigen Labilität, die ihn zwischen Gutmütigkeit und aufbrausender Wut schwanken lässt. Wie in seinem hochgelobten Debüt Winter Brothers spiegelt Pálmason das eruptive Ausbrechen aufgestauter Konflikte in rauen Landschaftsbildern. Die unberechenbare Natur scheint ihre Bewohner schicksalhaft im Griff zu haben. Weißer, weißer Tag ist voller Irritationen. Einmal schaut die Enkelin eine kuriose Kindersendung, in der die Realität der Familie wie im absurden Theater nachgespielt zu werden scheint. Ein tragikomisches Drama, das bis zum Schluss in Atem hält.
What?
Anna kann es nicht fassen. Sie scheint einen Betrugsfall in der Firma entdeckt zu haben. Es ist Freitagabend, niemand ist mehr da, aber sie sieht vor dem Eingang den Chef in die Limousine steigen. Sie rennt hinterher, aber der Chef reagiert merkwürdig desinteressiert.
Wie Sie vielleicht sehen, bin ich auf dem Sprung. Ich muss Sie also wohl auf Montag vertrösten.
Montag könnte es zu spät sein.
Seien Sie nicht so verbissen.
Dann lädt er Anna ein, mitzufahren. Der deutsche Thriller Limbo beginnt rasant. Die Kamera folgt Anna auf der Fahrt. Als der Wagen an einer Tankstelle hält, wechselt die Kamera die Richtung und führt in einen illegalen Boxwettclub. Tim Dünnschede hat sein Langfilmdebüt in einem Take gedreht. Die bewegliche Kamera zieht einen unvermittelt ins Geschehen, etwa wenn man den Protagonisten in den Hexenkessel des Boxclubs folgt. Die Methode, in einem Take zu drehen, kennt man bereits aus Filmen wie dem Weltkriegsdrama 1917 oder Sebastian Schippers Victoria. Während Schipper aber aus dem Parforce-Ritt durch Berlin glaubwürdige Alltagssituationen entwickelte, wirken die Dialoge hier so aufgesetzt, als wollte man klassisches Gangsterkino in eine Vorabendserie packen. Der Film ist ambitioniert gemacht, das Setting in Fight Club-Atmosphäre reizvoll, aber leider wird die Glaubwürdigkeit seinen ausgetüftelten Inszenierungseffekten geopfert.
You fucking dropping me?
Well, you're not giving me a choice.
Daisy reicht es. Gerade hat ihr Agent die Zusammenarbeit beendet und dann droht der Vermieter mit Rausschmiss. Die Malerin steckt in einer Schaffenskrise, den Frust drängt sie mit ihren Künstlerfreunden in den schmuddeligen Hipster-Bars von L.A.
Are you not ready to go?
No, I'm fucking pissed.
Der amerikanische Indie-Horrorfilmer Joe Bagos erzählt seinen neuen Film Bliss als Mischung aus Künstlerdrama und Vampirorgie. Als Desi zwecks Förderung der Kreativität eine neue Wunderdroge probiert, endet das zunächst in einer Sexorgie, aber plötzlich läuft ihr Blut aus allen Poren. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, kann sie sich ja nichts mehr erinnern. Ihr neu angefangenes Bild jedoch ist weitergemalt.
Something happened to me last night.
Bagos erzählt eine Horror-Vampir-Story im Drogendelirium. Gleichzeitig zeichnet er, orientiert an den harten Großstadtfilmen Abel Ferraras aus den 80er Jahren, ein atmosphärisches Bild einer prekären Künstlerexistenz in L.A. Die irren nächtlichen Ausflüge in Bars und Clubs sind mit Synthie-Beats zu einem sehr stimmigen Musik- und Bilderrausch rhythmisiert. Man fühlt sich am Ende wie nach einer durchzechten Nacht, die zu lang ging, aber dem Kater wert ist.
Bliss, Limbo und Weißer, Weißer Tag, das sind die Filme, die Christian Bernd vorgespult hat. Sie kommen am Donnerstag ins Kino. Die Césars, die französischen Oscars, bewegen in Frankreich derzeit sehr die Gemüter. Die Führung der César-Akademie hat gestern ihren Rücktritt bekannt gegeben. Nach Protesten gegen die 12-malige Nominierung von Roman Polanski und seinem Film Jacques. Kurz zuvor waren neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Regisseur bekannt geworden. Am 28. Februar sollen die Césars stattfinden und danach soll die Akademie modernisiert werden. Wie das aussehen kann und welche Schritte notwendig werden, dazu unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König.
Also eigentlich muss alles modernisiert werden. Der Akademievorstand besteht zu großen Teilen aus über 70 Jahre alten Männern. Nur 17% sind Frauen. Pascal Rogard vom französischen Autorenverband SACD sprach spöttisch vom Alterspflegeheim des französischen Kinos. Also das Ansehen der Akademie war und ist wirklich ein schlechtes. Auch dass die Namen der Akademiemitglieder nach wie vor geheim sind, hat immer größeres Kopfschütteln hervorgerufen. Dass das Publikumsinteresse an dieser César-Verleihung seit Jahren zurückgeht, wundert aus der Filmszene niemanden mehr. Das wird natürlich in diesem Jahr ganz anders sein. Was alles heißen soll, dieser angekündigte Neuanfang nach dieser César-Verleihung, soll es ja sozusagen ein Gründungskomitee für einen neuen Vorstand geben und dann will man wirklich das Unterste nach oben stülpen und das läuft in meinen Augen auf eine Neugründung der Akademie hinaus, in der dann nichts mehr geheim ist, in der Frauen und Männer aller Altersgruppen vertreten sein werden, auch Stimmrecht haben werden. Eine Akademie, in der sich auch ja, die Vielfalt des heutigen Lebens, damit auch die Vielfalt des heutigen Kinos widerspiegelt. Also ich glaube, mit einem neuen Vorstand wird es eine völlig neue Akademie geben und die wird dann auch wieder wirklich ernst genommen.
Unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König. Ja, so klingt es in vielen Kinos wieder ab Donnerstag in Berlin, denn dann wird die Berlinale eröffnet. Die erste Berlinale unter dem neuen Führungsteam von Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian. Was sie über den Wettbewerb denken, über das Kino der Zukunft, über den modernen Unterhaltungsfilm und die Kontroverse um den Jurypräsidenten Jeremy Irons, das können Sie gleich hören. Am Donnerstag ist es soweit, dann beginnen die 70. Internationalen Filmfestspiele Berlins. Das ist dann auch für uns eine besonders aufregende, aber auch anstrengende Zeit. Wir berichten quer durchs ganze Programm, deshalb ist auch Patrick Wilinski bei mir. Patrick ist ja auch diesmal viel anders bei diesem Jubiläum.
Ja, das stimmt, denn wir haben es mit der ersten Ausgabe eines neuen Führungsteams zu tun. Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, die Geschäftsführerin und ihr künstlerischer Leiter, zeigen das Ergebnis ihrer ersten Sichtungen. Und man kann ja schon sehen, dass sich einiges geändert hat. Unter anderem wird es einen zweiten Wettbewerb geben, Encounters. Aber auch infrastrukturell wird sich viel ändern bei dem Festival. Neue Spielstätten werden nämlich gebraucht, aber auch ein Sponsor musste neu gesucht werden.
Und über all das wollten wir mit den beiden sprechen und haben uns daher mit Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian in ihrem Büro am Potsdamer Platz zum Interview getroffen.
Vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit nehmen. Es ist ja die 70. Berlinale. Erinnern Sie beide sich an Ihren ersten Berlinale-Moment?
Das muss in 1987, glaube ich, gewesen sein. Damals habe ich für Tobisfilm gearbeitet und ich denke, wir hatten Filme bei der Berlinale, aber es ist lange her. Und so im Detail kann ich mich vor allem an eine Berlinale erinnern, wo wir einen Film hatten, Talk Radio von Oliver Stone, der auch selber vor Ort war und den ich betreut habe. Und das war ganz aufregend. Also die Berlinale ist für mich immer schon mit Filmen und Arbeit zusammen verbunden gewesen.
Jetzt natürlich ein bisschen in anderer Funktion. Carlo Chatrian, wie ist es für Sie?
I believe it was 2003. I remember I was not supposed to come.
Zum ersten Mal habe ich die Berlinale 2003 besucht. Eigentlich konnte ich gar nicht kommen, aber plötzlich ergab sich die Möglichkeit, als akkreditierter Journalist nach Berlin zu reisen. Ich erinnere mich zwar nicht mehr an die ersten Filme, die ich hier gesehen habe, aber an eine ganz spezielle Erfahrung. Ich kam an und holte mir das Programm und war erstmal erschlagen. So viele Filme, so viele Kinos und das noch verstreut über die ganze Stadt. Ich dachte mir, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen? Aber am Ende war ich erstaunt, wie gut alles organisiert war, und schon nach ein paar Tagen hatte ich mir meinen eigenen Pfad durch das Festival geschlagen, hatte viele Filme gesehen und das war dann auch ein sehr erfüllendes Gefühl.
Excitement and very rewarding. Say, oh, I make it.
Wie hatten das Gefühl, als Sie Ihren Job angetreten sind, dass da so eine große Erwartungshaltung auf Ihnen lastete, im Sinne von, es müssen jetzt radikale Änderungen kommen und Sie führen einen neuen Wettbewerb ein, Encounters, hier und da fällt was weg im Programm. Aber die große Reform bleibt jetzt auf den ersten Blick aus. Ist die Berlinale nicht reformierbar?
I believe that the question of change, revolution, it's more on your side.
Ich glaube, dass die Hoffnung auf eine Revolution oder eine radikale Reform mehr der Wunsch der deutschen Presse war. Als wir beide zur neuen Festivalspitze ernannt wurden, haben wir schnell und deutlich klargemacht, dass die Berlinale ein gut aufgestelltes Festival ist und keine drastischen Änderungen braucht. Die Qualität der Berlinale schwankt mit der Qualität der Filme. Einige Jahre waren stärker, einige schwächer, aber wir Festivalleiter machen die Filme ja nicht. Viel wichtiger scheint mir die Pflege der Festivalgeschichte. Es ist das 70. Jubiläum eines Festivals, das es geschafft hat, in seiner Geschichte regelmäßig Werke zu präsentieren, die wir heute als Meilensteine der Filmgeschichte erachten. Die Berlinale war auch immer eine dankbare Plattform für wagemutige Filmemacherinnen. Und wir hoffen, dass wir mit unserer ersten Ausgabe an diese Tradition anknüpfen können.
Ja, wir haben natürlich am Anfang uns auch immer Gedanken gemacht. Wir wissen aber, dass Hunderttausende Berliner interessiert sind, ins Kino zu gehen. Und wir glauben auch deshalb, dass man eine gewisse Palette an Filmen anbieten muss, um auch die Möglichkeit zu geben, dass das Publikum sich bestimmten Themen annimmt und sich mit bestimmten Filmschaffenden auseinandersetzt. Also es wäre ja schade, das einzugrenzen.
Nochmal zum schon erwähnten Encounters-Wettbewerb. Es soll eine Plattform für den innovativen Film sein. Ist das nicht aber die Definition auch der Forumssektion, entstanden ja auch vor 50 Jahren, auch das ein Jubiläum, als Reaktion auf einen fundamentalen Richtungsstreit bei der Berlinale. Damit ist das Forum auch ein Ort gewesen, wo zum Beispiel Ulrike Ottinger eine Plattform bekommen hat, die ja dieses Jahr die Berlinale Kamera bekommt. Da es das Forum ja weiterhin gibt. Was unterscheidet einen Forumsfilm von einem Encounters-Film?
I think every section wants to show innovative film. No one wants to show non-innovative film.
Ich denke, jede Berlinale Sektion möchte innovative Filme zeigen. Es wäre fatal, wenn das nicht so wäre. Wir haben uns mit Encounters für einen zweiten Wettbewerb entschieden, weil wir spüren, dass eine gewisse Art des Kinos eine neue Plattform braucht. Und das Forum ist ja kein Wettbewerb. Ganz im Gegenteil. Die Forumsfilme stehen nicht in einem kompetitiven Verhältnis zueinander. Wie der Name Forum es andeutet, geht es in der Sektion darum, einen Ort zu schaffen, an dem Filmemacherinnen ihre Werke in einen größeren Kontext stellen. Für das Encounters-Programm ist das Ziel ein anderes. Dieser Wettbewerb soll helfen, eine größere Öffentlichkeit für gewisse Filme zu erreichen. Manchmal handelt es sich dabei um unbekannte Filmemacherinnen, dann wieder um Bekannte, die völlig neue Wege der Produktion bestreiten. Dann geht es um Filme, die sehr gut sind, aber vielleicht unter dem Erwartungsdruck des Bärenwettbewerbs zusammenbrechen würden. Es soll also ein Ort werden für eine gewisse Art der Filmproduktion, die jenseits der klassischen Wege entsteht, aber eine immer größere Bedeutung für das globale Filmemachen bekommt. Außerdem ermutigt uns das Profil von Encounters, diese Art der Filme selber stärker zu suchen. Das könnte auch ein Gewinn für die anderen Sektionen sein, wie das Panorama oder das Forum, weil die jeweiligen Sektionsleiter sich noch konzentrierter damit auseinandersetzen müssen, was sie selber zeigen wollen.
Frau Rissenbeek, es heißt ja immer, während der Berlinale wird die ganze Stadt zum Festival. Dieses Jahr ist es besonders so, weil sie auch infrastrukturelle Probleme beseitigen mussten. Man musste mehr Kinos finden. Jetzt gibt es auch noch mehrere Fragen in Richtung des Coronavirus. Wir haben gehört, dass auf dem Markt wohl mehrere südasiatische Filmeinkäufer eventuell nicht kommen würden. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihnen Schlüssel zu einem Haus übergeben worden sind, wo es an allen Ecken und Enden irgendwie bröselt?
Nein, das Gefühl habe ich nicht. Das sind sehr aktuelle Themen, also gerade das Coronavirus hat natürlich niemand absichtlich in die Welt gesetzt. Und es wäre jetzt nicht schön zu denken, dass man das erfunden hat, um uns zu strafen. Ich denke, dass wir mit dem Coronavirus uns sehr konstruktiv auseinandersetzen, die Menschen auch dafür sensibilisieren, was man eventuell beachten soll, wenn man ins Kino geht, oder die Leute, die am Einlass stehen, nochmal dafür zu sensibilisieren, wenn sie denken, es gibt eine kranke Person, was damit zu tun. Also wir werden da sicher unseren Beitrag leisten, dass es im Berlinale Umfeld nicht zu großer Ansteckungsgefahr kommt. Dass manche asiatische Gäste nicht anreisen können, hängt natürlich damit zusammen, dass in ihrer Region eine größere Ansteckungsgefahr ist und sie einfach nicht reisen dürfen. Auch das ist aber was, was man nicht kontrollieren kann. Es hätte auch andere Gründe geben können, warum man nicht reisen darf. Also das würde ich jetzt nicht als eine Art Strafe bezeichnen.
Trotzdem nochmal zur Infrastruktur. Wie ist es eigentlich zu erklären, dass das größte Festival des Landes, eines der ältesten der Welt, in der deutschen Hauptstadt keine gesicherte Infrastruktur hat? Dass zum Beispiel auch es kein Festivalzentrum gibt, was gesichert ist. Ist das ein Versagen der Kulturpolitik?
Das ist eine schwierige Frage, um die so glatt zu beantworten. Ich denke, die Berlinale ist deshalb auch so speziell, weil sie fast 500.000 Zuschauer holt. Das heißt, eine einzelne Stätte würde für 500.000 Zuschauer nie reichen, weshalb wir unbedingt auch weitere Spielstätten brauchen und nicht nur den Berlinale Palast. Gleichzeitig ist ein Berlinale Palast mit 1.600 Zuschauern, der muss auch 52 Wochen im Jahr bespielt werden und kann nicht nur 2 Wochen im Jahr bespielt werden. Also da gibt es in einer Stadt andere Notwendigkeiten als vielleicht in einem Ort am Meer, wo man einen Festivalpalast hat, der auch als Messepalast benutzt wird, aber der in einem Ort stattfindet, wo überhaupt niemand ein Kinoticket kaufen kann. Also das sind schon sehr unterschiedliche Ausgangsmöglichkeiten. Klar, wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir uns das künftig vorstellen? Gibt es andere Modelle? Aber wir haben noch keine konkreten Ideen entwickelt, aber wir werden uns damit beschäftigen.
Herr Chatrian, Sie schreiben ja als künstlerischer Leiter einen Blog. In Ihrem ersten Beitrag schreiben Sie über Belatars Installation bei den Wiener Festwochen Missing People und beschreiben auch, wie er so die Grenze zwischen Installationskunst und Kino versucht neu zu beschreiten. Sie zeigen ja auch ein paar Projekte des DAU-Projekts, nicht wahr, von Schanowski. Im Wettbewerb läuft DAU Natascha. Es gibt dann noch eine weitere DAU Generation. Ist eine Serie, es ist 8 Kapitel, 6 Stunden. Ist das für Sie ein Beispiel für Kino im 21. Jahrhundert? Das DAU-Projekt ist ja auch sehr kompliziert entstanden. In Berlin wurde es ja mehr oder weniger verjagt.
It's very hard to give you abstraction because we answer to single film.
Es ist sehr schwer für mich, Ihnen eine abstrakte, allgemeingültige Antwort darauf zu geben, weil wir im Auswahlkomitee unsere Entscheidung immer anhand der Diskussion an einem konkreten Film treffen. Was ich über die Filme des DAU-Projektes sagen kann, ist, dass wir davon unglaublich begeistert waren. Und dann hatten wir große Bedenken und dann hatten wir manchmal ein wenig Angst vor diesen wuchtigen Bilderwelten. Aber auch das ist etwas, was ich vom Kino erwarte. Kino muss nicht nur unterhalten oder glücklich machen. Der Wettbewerbsfilm DAU Natascha ist stark im Sinne eines heftigen Sturms, der über einen hinwegfegt, der alles aufrütteln kann und den Zuschauer zwingt, sich dazu zu verhalten. Wir wissen, dass wir den klassischen Wettbewerb mit diesem Beitrag etwas arg stretchen, aber wir sind überzeugt, dass man sich mit diesen Bildern auseinandersetzen muss. Und ja, für mich ist dieser Film vielleicht auch eine Möglichkeit eines anderen Kinos. Wenn wir uns DAU genauer ansehen, dann wissen wir, dass der Regisseur Chosanowski an die Grenzen gegangen ist. Er hatte unfassbar viel Geld zur Verfügung. Keiner weiß, woher das eigentlich kommt und vielleicht wollen wir das auch gar nicht wissen. Und wofür hat er das Geld verwendet? Er baut eine ganze Stadt und dann zerstört er diese Stadt. Er hat Schauspieler und berühmte Menschen eingeladen, in dieser Stadt zu wohnen, um wie Häftlinge in einem totalitären Universum zu leben. Das hat alles mehrere Jahre gedauert. Dann hat er das Ganze gefilmt. Es ist etwas Einmaliges in der Kinogeschichte und wir wollten Teile davon zeigen. Auch als Geschenk an die Stadt Berlin, weil DAU ja ursprünglich hier stattfindet.
Als größtes Publikumsfestival der Welt muss die Berlinale dafür sorgen, möglichst viele Aspekte des Films abzudecken. Alle Bedürfnisse sollen erfüllt werden. Und da geht es natürlich auch um Stars. Vorab war schon zu lesen, dass viele monieren, dass zu wenig Prominenz in Berlin sein wird. Dabei haben sich ja von Johnny Depp über Hillary Clinton bis Cate Blanchett so einige angekündigt.
Überhaupt stellte sich uns die Frage, was stargespicktes Unterhaltungskino noch ist, gerade jetzt nach dem Oscarsieg von Parasite vergangene Woche. Und genau diese Frage haben wir dann auch dem neuen künstlerischen Leiter der Berlinale, Carlo Chatrian, gestellt.
The fact that Parasite won an Oscar, I think it's a great sign. It's a great sign that comes from Hollywood.
Die Tatsache, dass Parasite einen Oscar als bester Film gewonnen hat, ist ein großartiges Signal aus Hollywood. Vor allem, weil Hollywood als uneinnehmbare Festung gilt. Diese Preise sind ein Zeichen der Öffnung. Es ist auch eine Ehrung für einen Film, der ohne weltweit anerkannte Stars funktioniert und der nicht auf Englisch gedreht wurde. Das ist schon ein tolles Zeichen, auch an uns, weil wir in Europa vielleicht merken, dass wir eine größere Star-Obsession an den Tag legen als Hollywood. Bitte nicht falsch verstehen, ich denke, Stars sind wirklich wichtig. Für das Kino und für Festivals, aber alles ist eine Frage der Perspektive. Was ist denn ein Star für das koreanische Publikum? Was ist ein Star für das Publikum eines afrikanischen Landes? Wir haben Stars auf der 70. Berlinale und wir haben auch Stars aus Hollywood. Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass wir mit Onward einen Pixar-Film zeigen dürfen, weil die Berlinale das ganze Spektrum des Kinos abbilden sollte. Und wenn wir die DAO-Projekte zeigen oder den Found-Footage-Film Irradiated von Riti Pan, dann sollten wir auch Pixar zeigen oder Pinocchio mit Roberto Benigni, ein ganz klassischer Familienfilm. Die Berlinale ist ja groß genug, dass da jeder Film seinen Platz findet.
Wir würden gerne noch mal zur Kontroverse um Jeremy Irons eine Frage stellen. Und zwar hat die Einberufung relativ viel Protest auch ausgelöst. Hatten Sie das vorab eigentlich kalkuliert? Sie hatten ja die Aussagen, das haben Sie ja selber gesagt. Kam es überraschend, dass die Kritik zum Teil so heftig ausfiel? Wie haben Sie eigentlich damit vorab quasi geplant?
Also uns war schon bewusst, dass die öffentliche Debatte nach MeToo natürlich sehr viel mehr sensibilisiert ist, als das vielleicht vor 5 oder 6 Jahren der Fall war. Gleichzeitig glauben wir fest daran, dass Jeremy Irons, dadurch, dass er auch schon sehr schnell nach seinen etwas unüberlegten Äußerungen gesagt hat, dass das gar nicht seiner Grundhaltung entspricht und er ein paar unüberlegte Äußerungen eben gemacht hat, waren wir eigentlich der Meinung, dass man ihn dann auch als einen Jurypräsidenten gut sehen kann. Auch weil wir wissen, und das hat Carlo auch aus seiner Erfahrung, dass Jeremy jemand ist, der sich auch gern mit seinen Jurymitgliedern austauscht, der offen ist für Meinungen anderer.
Genau, die Frage wäre ja auch, wie gucken Menschen Filme? Aber darum scheint es häufig gar nicht mehr so richtig zu gehen. Ihr Kollege, Herr Chatrian, Alberto Barbera in Venedig, wurde für die Einladung von Roman Polanskis Intrige letztes Jahr angegriffen. Die Frage wäre, gibt es inzwischen so eine Art Konsens, dass Menschen mit reaktionären, politisch unkorrekten Haltungen und Äußerungen oder manchmal auch Taten keinen Platz auf Filmfestivals haben, egal ob als Jurypräsident oder Regisseur oder Schauspieler?
How do an artist express himself? Does he express himself with interview or does he express himself with his work?
Wie drückt sich ein Künstler aus? Passiert das über die Aussagen in Interviews oder geschieht das eher durch und mit seiner Arbeit? Das ist doch die zentrale Frage. Wir leben zudem in einer Welt, in der jedes Wort gespeichert wird und alles kann aus dem Kontext heraus zitiert und anders verwendet werden. Und jeder kann dann diese Aussagen finden und benutzen. Nichts wird vergessen. Aber für mich drückt sich ein Künstler allein durch seine Arbeit aus. Und das gilt auch für Jeremy Irons. Zum Beispiel sein Spiel in Die Unzertrennlichen oder M. Butterfly, das drückt zu keinem Zeitpunkt nur einen einzigen reaktionären Gedanken aus. Ich verstehe aber auch, dass die Öffentlichkeit zurzeit eine erhöhte Sensibilität aufweist und dass im Zuge dessen das Kino als Hilfsmittel genutzt wird, um ein höheres Bewusstsein für Ungerechtigkeiten und für Minderheiten zu erzeugen. Und ich möchte das mit der Ernennung von Irons als Jurypräsidenten nicht im geringsten unterwandern. Gleichzeitig frage ich mich aber, welchen Einfluss so etwas auf den Auswahlprozess der Filme hat. In meiner Auswahlkommission streiten und beurteilen wir ausschließlich den gesehenen Film. Denn dieser Film, der muss für sich stehen. Wir könnten einen Film auf der Berlinale zeigen, ohne den Regisseur dabei zu haben oder die Schauspieler. Der Film muss sich selbst behaupten. Kino ohne Filme? Das ist unmöglich. Und das fehlt mir in der Debatte. Manchmal sind alle so sehr damit beschäftigt, alles zu kommentieren, was um einen Film herum passiert, dass niemand mehr ganz genau auf die Bilder schaut. Das Drumherum ist wichtig und politisch korrekt, aber das eigentliche Werk wird ignoriert. Und das halte ich für einen Fehler.
Wir würden gerne mit Ihnen noch über die deutsche Präsenz auf dem Festival sprechen. Quer durchs Programm gibt es ja viele deutsche Filme im Wettbewerb 2. Unter Dieter Koslik waren wirklich auch sehr viele auch Co-Produktionen noch. Also die deutsche Branche hat sich mal sehr gefreut, ihre Projekte hier zu hinterlassen. Wie haben Sie das empfunden bei der Selektion der Filme, aber auch, Frau Rissenbeck, Sie mit Ihrer Erfahrung aus German Films, gab es eine Art Druck der deutschen Filmbranche, her wieder mindestens 150 deutsche Produktionen, gab es da etwas?
Also erstmal als German Films Vertreterin, die immer versucht hat, deutsche Filme über die ganze Welt zu verteilen, bin ich natürlich zwar einerseits sehr froh, wenn deutsche Filme bei der Berlinale laufen, weil es wirklich eine sehr gute Plattform für die Filme ist, aber gleichzeitig möchte man auch, dass der deutsche Film erwachsen ist und in der ganzen Welt zu sehen ist. Also da wäre ich ein bisschen gespalten. Also ich habe aber den Eindruck, wie Sie schon sagen, dass Carlo mit zwei Filmen im Wettbewerb plus die Produktion Schwesterlein, die in deutscher Sprache ist und mit Nina Hoss und Lars Eidinger auch sehr prominent deutsch besetzt ist, auf jeden Fall ein starkes deutsches Jahr hat. Und ich denke immer, es muss der richtige Film für den Kontext sein. Und es macht überhaupt keinen Sinn, an eine Anzahl von Filmen zu denken, wenn die Filme jeder für sich dann nicht an dem richtigen Ort zu sein sind.
Die deutsche Filmindustrie ist dieses Jahr auf der Berlinale verstärkt als Co-Produktionspartner präsent. Das ist auch ein sehr starker Aspekt quer durch das ganze Programm. Der iranische Wettbewerbsbeitrag von Mohammad Rasulov wäre ohne einen deutschen Produzenten nicht im Ansatz möglich gewesen. Das gleiche gilt für den Wettbewerbsfilm von Abel Ferrara. Wenn man sich also das ganze Bild ansieht, merkt man, dass es vielleicht nicht nur darum geht, nach deutschen Regisseuren zu suchen oder nach deutschen Produktionsfirmen. Das ganze Bild ist komplexer und wesentlich diverser. Und das ist meiner Ansicht nach ein ziemlich gutes Zeichen. Wenn Sie mir eine Aussage als Nichtdeutscher erlauben, mir fällt auf, dass zu viele deutsche Produktionen sich zu sehr darum bemühen, allein das Heimpublikum zu erreichen. Aber wenn man sich entwickeln möchte, sollte man vielleicht beginnen, auch an ein anderes, an ein größeres Publikum zu denken.
Wie Sie schon sagten, viele deutsche Filme, Koproduktionen, deutsche Filme laufen im ganzen Programm. Warum braucht es Ihrer Meinung nach dann noch eine Sektion Perspektive deutsches Kino? Es ist auch schwer vorstellbar, dass in Cannes eine französische Reihe stattfindet oder in Venedig eine Reihe mit italienischen Filmen.
Also ich muss sagen, als German Films haben wir die Reihe immer auch sehr geschätzt, weil man viele Festivals, die insbesondere auch Nachwuchsfilme suchen, auf die Filme in der Perspektive deutsches Kino hinweisen konnte. Und wir haben zum Beispiel Mittagessen mit Programmern von anderen Festivals organisiert, sodass die jungen Filmschaffenden sich gut vernetzen konnten. Es ist klar, dass die Reihe eine bestimmte Ausrichtung hat und den Nachwuchs aus Deutschland präsentiert. Es ist ja nicht so, dass es eine wilde Mischung aus deutschem Filmschaffen ist. Und ich glaube, auch eine Nachwuchsreihe hat ihre Berechtigung.
Ja, andere Festivals haben andere Konzepte, wobei ich erwähnen möchte, dass sowohl Cannes als auch Venedig eine Zeit lang Sektionen hatten, die als Schaufenster für die heimischen Produktionen genutzt wurden. Es ist aber auch wahr, dass beide Festivals darauf mittlerweile verzichten. Wir haben uns gemeinsam mit der Sektionsleiterin Linda Söfker entschieden, an der Perspektive deutsches Kino zu arbeiten. Wir haben die Sektion verkleinert, wollen aber, dass sie weiterhin ein Ort für frische Stimmen im deutschen Kino ist. Das ist auch unsere Pflicht als Berlinale. Und wir zeigen Debütfilme auch in anderen Sektionen. Aber für mich ist die Perspektive kein Ghetto, wie das immer in der Presse genannt wird. Eher ein Inkubator, der es ermöglicht, Regisseuren, Produzenten mit einem großen Publikum zusammenzukommen und sich über den deutschen Film zu verständigen.
Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek, das neue Führungsduo der Berlinale. Die internationalen Filmfestspiele werden am Donnerstag mit der Indie-Komödie My Salinger Year eröffnet. Es ist die 70. Ausgabe der Berlinale. Das wird natürlich gefeiert, aber es ist nicht das einzige Jubiläum. Das Forum wird 50. Und dazu gleich mehr hier in Vollbild, dem Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gerade die beiden Festivalchefs der Berlinale gehört. Sie haben über den Wettbewerb gesprochen, über den neuen Wettbewerb Encounters und auch über die anderen Sektionen. Eine dieser Sektionen ist das Forum. Und während die Berlinale in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag feiert, feiert das Forum seinen 50. Entstanden ist das Forum nach dem Streit um Michael Verhoevens experimentellen in Anti-Vietnam-Kriegsfilm Okay, der letztlich zum Abbruch des Festivals führte. Über diese Entstehung spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, das Forum macht sich ja zum runden Geburtstag selbst ein Geschenk und zeigt die Filme des ersten Jahrgangs. Vielleicht kannst du noch mal kurz die Entstehungsgeschichte des Forums skizzieren.
Naja, es waren ja politisch aufgewühlte Zeiten, damals Vietnamkrieg, die 68er-Bewegung und die Kunst wurde eben politischer und auch das Kino, der Film. Aber es ging eben nicht darum, jetzt politische Parolen auf die Leinwand zu projizieren, sondern eben um die Frage, wie macht man die Formen politischer? Was bedeutet ein Avantgarde-Kino? Wie setzt man das Experiment ein, um vielleicht, also einfach den Film zu politisieren. Und wir hatten ja damals 1968, Cannes wurde ja auch abgebrochen, das war ja damals Truffaut und Godard. Und du hast es eben schon erwähnt, okay, führte dann eben zu dem Abbruch. Und die Berlinale hatte damals eben auch schon den Ruf, ja, zu kommerziell, zu sehr auf Glamour bedacht zu sein. Und es lag einfach auch in der Luft, das Festival neu zu erfinden. Und deshalb kam es dann zum Forum. Und das Forum hieß ja damals noch das Internationale Forum des jungen Films. Und es war nicht ein Festival im Festival, sondern es war ein parallel stattfindendes Festival mit einem eigenen Auswahlkomitee, mit einer eigenen Infrastruktur. Also es gab durchaus eine Reibung zwischen dem Wettbewerb und dem Forum. Und Ulrich Greger war damals der Direktor. Und ich kann mich noch an Pressekonferenzen erinnern. Ein Jahr war es Moritz der Hadeln, der anfangen durfte. Das andere Jahr Ulrich Greger. Und einmal so in seiner trockenen Art meinte Ulrich Greger dann, ach ja, wir haben ja auch noch einen Wettbewerb.
Genau, so wie zur Wertigkeit. Das Forum, das ich als Zentrum, das der Nabel der Festivalwelt sah. Bevor wir den Blick in das Jahr 1971 zurückwerfen, denn da warst du noch nicht dabei. Kannst du dich an deine ersten Forumsbesuch erinnern?
Ja klar, damals gab es ja noch die tolle gefälschte Dauerkarte, die nur 20 Mark gekostet hat. Da hat man viel gesehen. Und ich meine, zu dem Konzept des Forums gehörte ja eben auch, dass man, wenn Kino mehr als Kommerz ist, gibt es auch eine Auseinandersetzung, Kinoplattform. Dazu gehörten erstmal die Forumsblätter. Also es waren dann ja auch Filme, avantgardistische Filme mit Widerhaken. Man wollte auch eben politische Dokumentarfilme zeigen. Und dann gab es diese tollen Forumsblätter mit diesem ganzen Hintergrundmaterial, immer mit den Interviews, aber eben auch mit den Produktionsbedingungen in den jeweiligen Ländern oder wie eben in den jeweiligen Ländern Film überhaupt als Sprache benutzt wurde. Ja, und dazu gehörte dann eben, früher gab es nur Pressekonferenzen, aber beim Forum gab es dann eben auch die großen Publikumsgespräche, die ja manchmal bis zu einer Stunde lang ging, wo es erhitzte Diskussionen gab, auch ganz bewegende Shoah mit Claude Lanzmann. Und ich kann mich aber auch noch dran erinnern, da war ich mal in der Akademie der Künste und habe einen Film gesehen und dann haben sie jemanden reingeholt und ich dachte, das sei der Obdachlose vom Bahnhof Zoo mit Zigarette, Glas Wein, und das war dann aber Aki Kaurismäki, den hat ja auch das Forum damals entdeckt und das war Hamlet Goes Business.
Dann lass uns jetzt mal auf das Jubiläumsprogramm schauen. Wie schaut es damals aus mit den Filmen aus der sogenannten Dritten Welt oder mit politischen Dokumentarfilmen?
Ja, ich finde das schon ganz interessant. Ich habe jetzt ein paar noch mal gesehen, wie modern die alle noch rüberkommen. Die haben überhaupt nichts Verstaubtes. Also da muss ich mal Matt Hondo nehmen. Diesen Film könnte man noch heute drehen. Matt Hondo ist ein Regisseur aus Schwarzafrika und der hat einen Film gemacht, Sole O, also Sonne O, über einen jungen Immigranten aus Afrika in Paris heute und wie der angefeindet wird. Und das sind aber, man muss den Film sich vielleicht wie ein Passagenwerk vorstellen. Zwischendurch gibt es theoretische Einsprengsel, wo über die Ausbeutung nachgedacht wird, eben was Frankreich gemacht hat, und dann aber so Episoden, da ist er dann mal Arm in Arm mit einer weißen Frau und dann sieht man eben, das ist mit heimlicher Kamera gedreht, einfach wie die Passanten sich alle so umdrehen. Das könntest du auch noch heute machen, und der Film wird dann aber unterlegt mit so einem Entengeschnatter. Das ist wunderbar und ich würde eigentlich wünschen, heute würde ein Filmemacher sowas nochmal in Paris machen, damit man das so vergleichen könnte. Oder es gibt auch einen Film von einer Chicago Aktivistengruppe, die haben einen Prozess nach gestellt. Da geht es eben auch um die Diskriminierung von Schwarzen. Und da muss man dabei denken, das ist zwar alles so Hippie-Flower, aber wie Milo Rau heute arbeitet, also der macht ja auch unheimlich viel, diese Gerichtsprozesse, stellt das nach, und so haben die das eben auch gemacht. Und auch diese vielen Kollektivfilme, die man damals in den 70er Jahren hatte, also auch zur Black Panther-Bewegung, die auch im ersten Jahr liefen. Und heute interessanterweise ist es ja wieder so, dass das Forum viele, viele Kollektivfilme und überhaupt in der Berlinale das ein großes Thema ist.
Wenn man sich die Liste der Filme aus dem ersten Forumsjahrgang anschaut, dann findet man dort unter anderem Namen wie den Griechen Theo Angelopoulos oder den Japaner Nagisa Oshima, die später zu den wichtigsten Autorenfilmern weltweit werden sollten. Wie sie am Puls der Zeit war das Forum, was Autorenfilm angeht?
Ja, ich glaube, die haben schon immer sehr genau hingeschaut, wo eben das Kino sich neu findet und erfindet. Und das war Angelopoulos natürlich mit seinen extrem langen Einstellungen, wo die dann so eine Mehrdeutigkeit entwickelt haben. Und der Film, der hier gezeigt wird, der 1970 lief, Rekonstruktion, der ist halbdokumentarisch. Also das Hybride wurde damals quasi schon erfunden, was ja heutzutage das halbe Forumsprogramm durchzieht, diese dokumentarische Form. Und da geht es einfach um ein Verbrechen in einem kleinen Dorf und wie dieses Dorf aber einfach auch wieder von der Ökonomie ausgeschlossen ist und wie dieses Gewaltverbrechen auch mit den politischen Bedingungen zusammenhängt. Ja, und Oshima, da geht es um das Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, wie man sich an Traditionen klammert und dabei aber die Zukunft aus den Augen verliert. Und genauso zeremoniell ist dieser Film eben auch in langen Einstellungen gedreht.
Ab Ende der Woche können Sie dann den aktuellen Jahrgang des Forums begutachten. Am Donnerstag beginnt die Berlinale und ab dann hören Sie jeden Tag bei uns im Programm vom Deutschlandfunk Kultur Berichte, Kritiken und Interviews vom Potsdamer Platz. Zu finden ist dann alles auch online unter deutschlandfunkkultur.de. Lange war es ruhig um Jim Carrey, den großen Grimassenschneider Hollywoods, dessen Filme von albernem Klamauk bis hin zu gesellschaftlichen Dramen reichten. Von Ace Ventura bis zu Bruce Allmächtig und der Truman Show. Seit Donnerstag ist er nun wieder im Kino zu sehen in Sonic the Hedgehog, ein Familienfilm, der die geliebte 90er-Jahre-Computerspielfigur Sonic als Titelheld hat. Jim Carrey spielt darin den Bösewicht Dr. Robotnik, der mit Grimassen und viel technischem Tamtam die Weltherrschaft an sich reißen will. Anna Wollner hat den Schauspieler zum Interview getroffen.
So, Freunde, lange genug geplaudert. Drücken wir mal ein paar Knöpfchen.
Es ist kein Paukenschlag, kein Film mit großem Tamtam, kein Film für die Ewigkeit. Aber doch bleibt nach dem Gucken von Sonic the Hedgehog vor allem der Eindruck hängen, dass Jim Carrey in den letzten Jahren irgendwie gefehlt hat. Er, der kanadische Comedian mit dem wahnsinnigen Gesichtsspiel, der schon früh in seiner Karriere mit Jerry Lewis verglichen wurde und den Kultkomiker auch heute noch als sein großes Vorbild nennt. Jim Carrey wirkt im Gespräch fast schon schüchtern, ein bisschen demütig und dreht nach einigen Minuten auf, läuft warm und spricht ganz offen. Vor allem auch darüber, dass es sich für ihn gar nicht wie ein Comeback anfühlt.
Well, you know, it is wonderful to be able to kind of run like a.
Es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich fühle mich wie ein altes Wildpferd, das wieder in die Freiheit entlassen worden ist. Als hätte jemand das Gatter der Weide versehentlich offen gelassen und ich konnte entwischen.
In Sonic the Hedgehog spielt Carrey den Antagonisten, den Bösewicht, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Sein Auftreten ist finster und im Spiel überzogen. Wie in seinen besten Zeiten von Ace Ventura oder Die Maske bringt er hier auch diese Körperlichkeit mit. Seine Gesichtszüge entgleisen regelmäßig. Mit seinem ausdrucksstarken Auftreten zieht er die Lacher auf seine Seite.
I love doing all of it. To me it's just, I feel insanely lucky and to have.
Ich liebe diese Art des Spiels. Verstehen Sie mich nicht falsch, das ernste Spiel liebe ich auch. Ich habe großes Glück, auf eine sehr große Bandbreite in meiner Karriere zurückblicken zu können. Ich durfte viele verschiedene Sachen spielen, mich ausprobieren. Ich habe eine Karriere als Filmschauspieler, als Produzent und als Fernsehstar. Im Mai veröffentliche ich mein erstes Buch. Nebenbei zeichne ich politische Karikaturen. Ich habe das Gefühl, dass es in meinem Leben eine Explosion von Kreativität gab. Die einzigen Grenzen in meinem Leben scheinen gerade die physikalischen zu sein.
You know, except the laws of the land, but the laws of physics.
Jim Carrey ruht mit seinen 58 Jahren in sich selbst. Das beweisen müssen hat er hinter sich gebracht. Kommerziellen Erfolg hatte er vor allem mit den Komödien, die bei der Kritik durchgefallen sind. Die ernsten Auftritte und Kritikererfolge wie Michel Gondrys Vergissmeinnicht fanden oft kein Publikum. Für die meisten Zuschauer scheint er der zu sein, der Grimassen schneidet und die Leute unterhält. Humor als eine Gratwanderung, die mal funktioniert und mal eben nicht. Carrey vergleicht sich und seinen Beruf des Comedian mit dem des Klippenspringers.
With comedy, like there's a brief moment in time where it's perfect.
Ein Klippenspringer und ein Komiker haben eine ähnliche Basis. Es gibt nur einen kleinen Moment, in dem alles perfekt ist. In die Tiefe zu springen oder das zu sagen, was einem gerade durch den Kopf geht. Manchmal fühle ich mich wie einer von den Typen in Acapulco. Wenn die Flut kommt und du springst, wirst du leben. Aber wenn du den perfekten Moment verpasst, zerschellst du an den Klippen. Comedy funktioniert genauso.
You die on the rocks, you know, and comedy is that way.
Als Entertainer und Comedian, der langjährige Stand-up-Erfahrung gesammelt hat, ist er bereit, für eine gute Pointe alles zu geben und nimmt auch den eigenen Bühnentod in Kauf. Gelernt hat er dabei, das sagt er selbst, vom Besten, seinem Vater.
Watching my father tell stories.
Ich komme da ganz nach meinem Vater. Ihn zu beobachten war die beste Schule, durch die ich gehen konnte. Er hat zu Hause immer Geschichten erzählt, mit vollem Körpereinsatz. Wenn er von Jekyll und Mr. Hyde gesprochen hat, hat er sich in sie verwandelt. Er war zum Schießen komisch. Wer zu uns nach Hause kam, ist mit Bauchmuskelkater nach Hause gegangen. Oder mit nasser Hose, denn die Leute haben wirklich vor Lachen in die Hose gemacht.
You know, marveling at him and peeing their pants and, I mean, literally just losing it.
Carey selbst war der Klassenclown, hat sich früh über seinen Humor definiert und Anerkennung bekommen. Dabei ging es ihm, wie vielen Komikern auch, eigentlich nur darum, seine Mutter glücklich zu machen.
She had a lot of pain and she had, you know, she was a child of alcoholics.
Ihr Leben war von Schmerz gezeichnet. Sie war das Kind zweier Alkoholiker. Ich wollte sie aufheitern. Das ist absurderweise die Motivation vieler Komiker. Sie haben schon als Kind oft jemanden in der Familie, den sie aufmuntern wollen. Meine Mutter hat mir mein künstlerisches Talent mitgegeben.
Jetzt hat er ein Alter erreicht, in dem er es schafft, beides auszuleben, den Humor und die Kreativität, und ist dabei so nah bei sich selbst wie noch nie in seinem Leben.
Und zu sehen ist das jetzt im Film Sonic the Hedgehog.
Top 5.
In Joe Begos Film Bliss, der am Donnerstag anläuft, begegnen wir in Los Angeles einer Malerin in der Schaffenskrise. Diese Schaffenskrise, diese Blockade versucht sie mit Hilfe einer Designerdroge zu überwinden. Die Folgen sind blutig und sehr, sehr abgründig. Mit ihrem Schicksal ist diese Malerin keineswegs allein in der Filmgeschichte. Und da muss man nicht allein an das abgeschnittene Ohr von Vincent van Gogh denken, obwohl auch der auftaucht in den Top 5 der Künstler in der Krise, die Hartwig Tegler zusammengestellt hat.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Eigentlich bin ich Künstler, weißt du?
Ich will nie wieder einen Künstler, weil die schon in einer Beziehung leben.
Es ist brillant. Ich hätte nie mit dem Trinken aufhören dürfen.
Lust auf einen Film?
Ich fürchte, ich kenne sie nicht.
Platz 5. Das geheime Fenster von David Cope, 2004.
Ich kenne Sie, Mr. Rainey, das ist wichtig, denn Sie haben meine Geschichte gestohlen.
Hat er? Hat er nicht? Dieser Schriftsteller, gespielt von Johnny Depp, steckt in einer Schreibblockade. Da erscheint der merkwürdige Mann mit dem Plagiatsvorwurf am einsamen Haus im Wald.
Wir brauchen keine Außenstehenden, Mr. Rainey. Das ist eine Sache zwischen Ihnen und mir.
Dieser Mr. Shooter erweist sich als das böse alter Ego von Mort Rainey, dessen abgespaltene dunkle Seite. Wenn Shooter mordet und Häuser in Brand steckt, dann ist es Mort Rainey selbst, der sich an seine Frau rächen will und an der Welt und an der eigenen Unfähigkeit zu schreiben. Die Vorlage für das geheime Fenster stammt von Stephen King. Wunderbar böse Abhandlung über eine Künstler- und eine psychotische Krise in Gestalt eines Genre-Horrorfilms.
Platz 4. Die Kunst des toten Mannes von Dan Gilroy, 2019.
Ein Hausmeister irgendwo in Los Angeles stirbt und hinterlässt ein Konvolut an abgründigen Gemälden und Zeichnungen. Sein Quasi-Testament aber lautet:
Der alte Mann wollte, dass man alles wegwirft.
Doch die Kunstwelt in der kalifornischen Metropole hat einen neuen Star. Tot? Umso besser. Wegwerfen, um Gottes Willen. Kunstkritiker Morph, Jake Gyllenhaal, schreibt eine Broschüre über diesen toten Künstler.
Der Künstler kämpfte jahrzehntelang gegen seine inneren Dämonen. Das Resultat ist eine epische Saga aus Gewalt und Wahnsinn. Ein Schrei nach Antworten und nach einer Befreiung, die niemals kommen wird.
Dass sich das gut verkauft, liegt in der Natur des Kunstmarktes. Aber alle, die seine Anweisung missachten, das Werk zu vernichten, sterben auf grässliche Weise. Kunstsatire trifft auf Slasher-Movie und auf die These, dass der Teufelspakt immer zum Künstler gehört. Und dann gibt's noch das Übernatürliche, das Dämonische in jeder großen Kunst.
Jegliche Kunst ist gefährlich, Morph.
Platz 3. Vincent van Gogh. Ein Leben in Leidenschaft. Von Vincent Minnelli. 1956.
Vincent van Gogh, Laienprediger, gottgläubig, wird angesichts eines Bergwerkunglücks in seinem Glauben erschüttert. Im Malen findet er sein Medium, um über die einfachen Menschen und von der Welt zu erzählen. Aber seine Kunst will sich nicht verkaufen, schreckt eher ab. Van Gogh, mit flirrender Energie, von Kirk Douglas gespielt, wird einsam, malt aber immer weiter. Verzweiflung und Kreativität gehen Hand in Hand, bis zum Tod. Die Dauerkrise des Künstlers als konstitutiv für das Werk.
Ich kann das alles nicht malen, es wirkt mich. Versteh mich doch.
Platz 2. Andrei Rubeljow von Andrei Tarkowski. 1966.
Ich bin ebenso. Ich habe es nicht verstanden, die Reinheit in mir zu erhalten.
Ein Künstlerporträt aus dem russischen Mittelalter, 14. und 15. Jahrhundert. Der Ikonenmaler Andrei Rubeljow zweifelt, ob seine Kunst und sein Glaube dem Chaos dieser Zeit standhalten. Als Andrei die Vergewaltigung einer Frau bei einem Tatarenüberfall nur verhindern kann, indem er den Angreifer erschlägt, verliert er vollends den Glauben an sich als Künstler. Erst als einem jungen Mann, völlig unerfahren im Handwerk, das Gießen einer Glocke gelingt, gewinnt auch Andrei den Glauben an seine Berufung zurück. Und er beginnt wieder zu malen.
Platz 1. Rebel in the Rye von Danny Strong, 2017.
Ich möchte eine neue Literaturform erschaffen. Eine moderne Form über die Gesellschaft, wie sie ist. Ich will die Schmerzen unseres Daseins zeigen, schonungslos, wahrhaftig und ehrlich.
1951 wird Jerome D. Salingers Der Fänger im Roggen zum Bestseller. Damit beginnt aber auch die größte Krise dieses Schriftstellers. Es geht darum, die Öffentlichkeit auszuhalten und gleichzeitig die Welt in Worte zu bringen.
Während meines ganzen so aufregend langweiligen Lebens fand ich die Fiktion immer echter und realer als die Wirklichkeit. Und ja, ich bin mir der Ironie darin bewusst.
Es geht darum, sich immer neu an die Worte zu machen und dabei beim Schreiben auch zu scheitern. Rebel in the Rye erzählt von der Entstehung der Literatur als Kampf und der Krise an den Tasten der Schreibmaschine. Am Ende ist Jerome D. Salinger abgewandt von der Welt, finanziell versorgt, zu sehen in seiner zum Schreibbüro umgebauten Scheune mitten im Wald. Er sitzt an der Schreibmaschine und schreibt und schreibt. Jetzt fließen die Worte. Ob sie jemals jemand lesen wird, was interessiert es ihn noch?
Künstler in der Krise, die Top-5-Kolumne von Hartwig Tegeler. Am nächsten Samstag kommt Vollbild dann live aus dem Trubel der Berlinale, live vom Potsdamer Platz. Mein Name ist Susanne Burg.